NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Die kommende halbe Stunde wollen wir drei Themen vertiefen. Zum einen die Folgen der Abwahl von Viktor Orbán in Ungarn. Und wir schauen auch auf die weitere Entwicklung rund um die Straße von Hormus. Denn von der Blockade und den damit verbundenen steigenden Energiepreisen hängt ja vieles ab. Und auch unser erstes Thema beschäftigt sich direkt damit. Die Ergebnisse des Koalitionswochenendes in der Villa Borsig. Welche Entlastungen plant die Regierung für deutsche Bürger und Bürgerinnen? Vor allem an den Tankstellen sollen die Preise spürbar runter. Unter anderem darüber hat die Bundesregierung am Wochenende debattiert. Weniger Steuern für Sprit also für 2 Monate. Eine Reform der Einkommenssteuer, eine steuerfreie Entlastungsprämie von Unternehmen gezahlt. Es ist so einiges beschlossen worden und offenbar konnten auch einige Unstimmigkeiten beigelegt werden. Dazu auch gleich Dirk Wiese von der SPD. Zunächst aber fasst unser Korrespondent Jan Zimmermann im Hauptstadtstudio die Pläne und Reaktionen zusammen.
Erleichtert treten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD vor die Presse. Doch an ihren Gesichtern ist abzulesen, es war kein leichtes Wochenende. 2 Tage wurde verhandelt, von früh bis spät. Bundeskanzler Friedrich Merz.
Wir haben hart gerungen, aber wir sind zu gutem gemeinsamen Ergebnis gekommen.
CSU-Chef Markus Söder.
Der Bundeskanzler sagt, das war ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das 1:1 teilen kann, aber es war ein effektives Wochenende. Ihm hat es gefallen, ich war dabei.
Mehr Lacher gibt es bei dieser Pressekonferenz nicht. Zu groß sind die Sorgen mit Blick auf die hohen Energiepreise. Um Bürger und Wirtschaft kurzfristig zu entlasten, soll die Energiesteuer gesenkt werden. Um rund 17 Cent pro Liter Benzin und Diesel für 2 Monate. Dazu muss ein Gesetz geändert werden. Bis Anfang Mai könnte das klappen, hofft das Finanzministerium. Eine gute Nachricht für viele, meint der Kanzler.
Damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern.
Vorausgesetzt, die Mineralölkonzerne geben die Steuersenkung direkt an die Verbraucher weiter. Kurzfristig soll auch ein Krisenbonus helfen. SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil.
Wir wollen, dass die Arbeitgeber im Jahr 2026 die Möglichkeit haben, eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen.
Damit verbundene geringere Einnahmen sollen durch eine höhere Tabaksteuer ausgeglichen werden. Weitere Maßnahmen werden voraussichtlich erst später eine Wirkung haben. So soll das Kartellrecht noch einmal verschärft werden, um Verbraucher vor Abzocke an den Zapfsäulen zu schützen, sagt SPD-Chefin Bärbel Baas.
Es ist ja kaum zu vermitteln, warum die Preise hier in Deutschland anders sind als in den europäischen Ländern. Das heißt, wir müssen dem Kartellrecht neben dem, was wir in der letzten Sitzungswoche entschieden haben, noch mal nachschärfen.
Außerdem bringen Union und SPD wichtige Reformen auf den Weg. Auch darüber soll entlastet werden, zum Beispiel bei den Krankenkassenbeiträgen.
Beiträge müssen stabil bleiben. Eine dauerhafte Explosion von Beiträgen führt zu einer massiven Steigerung der Lohnnebenkosten und damit zu einer extremen Belastung der Wirtschaft.
Betont Markus Söder. Bis Ende des Monats soll die Gesundheitsministerin ein Gesetz zur Krankenkassenreform vorlegen. Auch eine Steuerreform soll kommen, ab 2027, um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Die Opposition kritisiert die Beschlüsse. Die Linke glaubt nicht daran, dass die Spritpreise durch eine geringere Energiesteuer sinken werden. Parteivorsitzender Jan van Aken.
Wenn ich diese 17 Cent Entlastung nicht verknüpfe mit dem Zwang an die Konzerne, das auch wirklich weiterzugeben an den Tanken, ja, dann werden am Ende die Konzerne genau dieses Geld einstreichen und wir gucken in die Röhre.
Für die AfD ist es ein Witz, dass die Steuersenkung auf 2 Monate begrenzt wird. Und mit dem steuer- und abgabenfreien Krisenbonus schiebe die Regierung die Verantwortung auf die Unternehmen ab. Für viele Wirtschafts- und Energieexperten entlastet die Bundesregierung nach dem Prinzip Gießkanne. Besser wäre es, nur denen finanziell zu helfen, die es nötig haben. Eines macht der Kanzler am Ende noch deutlich.
Der Staat kann nicht alle Unsicherheiten, nicht alle Risiken, nicht alle Disruptionen der Weltpolitik auffangen. Das bedeutet ehrlicherweise, dass jedenfalls dann die Preise auch wieder steigen werden.
Auf Dauer könne nur ein Frieden im Iran die Märkte beruhigen und die Preise drücken.
Über das geplante schwarz-rote Entlastungspaket berichtete Jan Zimmermann. Ja, und über das Risiko habe ich auch mit Dirk Wiese gesprochen, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Aktuell liegt die Mineralöl- und Energiesteuer bei Benzin bei 65 Cent pro Liter und beim Diesel sind es 47 Cent. Jetzt sollen also 17 Cent weniger pro Liter verlangt werden. Bedeutet für den 40-Liter-Tank also um und bei 8 Euro Entlastung. Heißt aber auch, der Bundeshaushalt muss belastet werden. Deswegen die Frage an Dirk Wiese. Kanzler Merz hat betont, er hoffe, die Mineralölkonzerne würden die Absenkung weitergeben. Also hilft es nicht vor allem doch wieder den Großen, ihre Preise weiter oben zu halten?
Ich glaube, erstmal grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass sich die Koalition am Wochenende verständigt hat. Weil man muss das schon sagen, die Diskussionen, die wir in der letzten Woche erlebt haben, die waren nicht gut gewesen, weil die Bürgerinnen und Bürger wirklich zeitnah Erwartungen haben, dass die Preise an den Tankstellen auch gesenkt werden, dass sie das beim täglichen Tanken auch natürlich auch spüren. Und von daher war es richtig, dass man jetzt diese Maßnahme auf den Weg gebracht hat. Ja, es gibt für jede der Maßnahmen, die diskutiert worden sind, ein Für und Wider. Das ist gar keine Frage. Trotzdem, um zeitnah und sehr schnell zu einer Entlastung zu kommen, ist dieser Schritt ausdrücklich zu begrüßen.
Wenn Sie von zeitnah sprechen, dann muss aber erst noch der Bundestag zustimmen, Anfang Mai, oder?
Wir sind jetzt gerade dabei, den Zeitplan festzuzurren. Das kann sehr schnell gehen tatsächlich, weil es kein zustimmungsbedürftiges Gesetz ist. Das heißt, die Bundesländer müssen dem Bundesrat nicht zustimmen. Das ist bei dieser 1.000-Euro-Prämie, die ja ebenfalls ein Teil der Verabredung des gestrigen Koalitionsausschusses, nicht so. Da muss der Bundesrat noch zustimmen. Aber richtig, vom Zeitplan her kann das sehr zügig gehen, jetzt auch noch im April. Das prüfen wir gerade final.
Und dann doch noch mal meine erste Frage. Also Sie glauben auch, dass es beim Kunden ankommt oder ist es eine Einladung an Mineralölkonzerne zu sagen, gut, da gehen 17 Cent im Hintergrund zwar runter, aber wir bleiben dann doch bei 2,30 Euro pro Liter?
Na, ich glaube, man muss es im Zusammenhang sehen. Wir haben ja schon Kartellrechtsverschärfungen auf den Weg gebracht und insbesondere mit einer Beweislastumkehr, dass die Mineralölkonzerne darlegen müssen, dass die Preissteigerungen gerechtfertigt sind. Wir haben ja auch nur noch eine einmalige Preissteigerung am Tag möglich gemacht, Stichwort das österreichische Modell. Von daher sind die Daumenschrauben gegenüber den Mineralölkonzernen auch angezogen worden und wir haben die klare Erwartungshaltung, dass die Mineralölkonzerne diese Entlastung auch weitergeben. Trotzdem muss man natürlich auch heute einräumen, Trumps Krieg im Iran, das ist nicht unser Krieg, aber diese Folgen treffen uns täglich massiv, insbesondere auch heute an den Tankstellen, nachdem Trump die Sperrung der Straße von Hormuz von amerikanischer Seite ja auch angedeutet hat. Von daher können uns diese Folgewirkungen noch massiv beschäftigen, je länger die Situation dauert oder die Situation sich möglicherweise doch wieder zuspitzt.
Und wenn wir aber noch mal auf die Sozialdemokratie schauen, konnte die SPD sich nicht durchsetzen, das Ganze vielleicht sozial verträglicher zu machen, weil es ist eine teure Entlastung so oder so und die kommt ja vor allem auch wieder Wohlhabenden zugute.
Naja, Sie müssen eine Sache auf jeden Fall in den Blick nehmen. Wenn es darum geht, die Bürgerinnen und Bürger schnell zu entlasten und auch sehr unbürokratisch zu entlasten, dann ist die Maßnahme, auf die man sich jetzt verständigt hat, definitiv schon die richtige. Und bei der Frage der Sozialverträglichkeit ist es ja auch die Frage zu stellen, wer die Kosten trägt. Und darum ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass der Koalitionsausschuss jetzt auch hinter sich die Bemühungen von Lars Klingbeil zu einer Übergewinnsteuer, also zum Abschöpfen von extrem hoher Gewinne, sozusagen Kriegsgewinne der Mineralölkonzerne gestellt hat. Hier laufen die Gespräche auf europäischer Ebene in eine sehr vernünftige Richtung. Und von daher in dieser Kombination Übergewinnsteuer auf europäischer Ebene, kurzfristige zeitnahe Maßnahmen an der Tankstelle für die Bürger, die jeden Tag aufs Auto angewiesen sind, plus die zusätzlichen kartellrechtlichen Verschärfungen, halte ich das als Gesamtpaket für richtig, was gestern beschlossen wurde.
Nun haben Sie sich ja auch in Ihrem Amt als SPD-parlamentarischer Geschäftsführer geeinigt, wenn Sie Übergewinnsteuer ansprechen. Da gab es ja letzte Woche dann doch, ich würde es Knatsch nennen, zwischen Union und SPD, namentlich zwischen, Sie haben es schon angesprochen, Finanzminister Klingbeil und auch Wirtschaftsministerin Reiche. Ist der denn jetzt abgeräumt für Sie?
Naja, der Koalitionsausschuss hat sich jetzt als Ganzes klar auf eine Position festgelegt. Ich will das gar nicht verhehlen. Die Äußerungen von der Ministerin Reiche, die waren in der letzten Woche befremdlich. Ich muss da sehr offen sagen, man kann nicht alles dem Markt überlassen in so einer Situation, weil es gibt einfach Bürgerinnen und Bürger, die sind täglich auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit zu kommen, um die Kinder zur Schule zu bringen. Wir haben nicht überall bei uns im Land die gute ÖPNV-Infrastruktur, vielleicht wie in den Großstädten. Das sieht im ländlichen Raum anders aus. Und von daher ist es gut, dass am Wochenende in der Bewegung reingekommen ist, auch unser Koalitionspartner sich bewegt hat und jetzt, glaube ich, Maßnahmen auf den Tisch liegen, die tatsächlich auch helfen können.
Eine wollen wir noch mal vertiefen, Herr Wiese, Sie haben sie schon angesprochen. Unternehmen haben die Möglichkeit, 1.000 Euro steuerfrei an Mitarbeitende zu zahlen. Aber auch da noch mal der soziale Aspekt. Auch da können das ja vor allem große Unternehmen leisten. Der kleine Handwerksbetrieb mit 3 Fahrern vermutlich eher weniger.
Naja, wir haben diese Maßnahme ja schon einmal gehabt. Ein oder andere erinnert sich, es gab ja auch die Möglichkeit, in Corona-Zeiten eine sogenannte 3.000-Euro-Prämie auch tatsächlich zu zahlen. Da haben die Tarifvertragsparteien sehr verantwortungsvoll von Gebrauch gemacht. Und auch in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist diese Möglichkeit, die man eingeräumt hat, die sicherlich nicht alle nutzen werden, aber trotzdem richtig, um jetzt zu unterstützen, um auch ein Signal an die Beschäftigten zu setzen. Also ich glaube, ja, es wird nicht jeder Betrieb davon Gebrauch machen, da gebe ich Ihnen recht. Das war auch in Corona-Zeiten nicht so, aber trotzdem hat es geholfen.
Und höre ich bei Ihnen aber auch raus, in Wahrheit sind das nur eigentlich kleine Maßnahmen, die die Bundesregierung machen kann. Wir sind weiterhin in der Hand von anderen.
Naja, es sind definitiv richtige Maßnahmen und definitiv auch Schritte in die richtige Richtung. Das will ich schon sehr klar sagen. Aber natürlich, wir sehen Trumps Krieg im Iran, der massive Auswirkungen auf uns hat. Und je nachdem, wie lange dieser Krieg dauert, was er möglicherweise noch für Eskalationen mit sich bringt. Ich meine, wir müssen mit dieser Unberechenbarkeit eines US-amerikanischen Präsidenten momentan leider zurechtkommen. Kann es auch sein, dass vielleicht in den nächsten Wochen wir über andere Dinge auch noch diskutieren werden. Von daher halte ich es für richtig und es ist auch zu begrüßen, dass wir Krisen Vorsorge planen müssen. Was passiert, wenn wir in weiteren Bereichen in Schwierigkeiten kommen? Es gibt heute schon Engpässe bei Aluminium, was gerade auch aus dem Nahen Osten nach Europa, nach Deutschland importiert wird. Auch hier kann es zu Engpässen kommen. Von daher, diese massiven Auswirkungen durch den Krieg von Trump, die werden wir noch sehr lange merken.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Kommt heute von Hans-Joachim Viehweger, unserem Kollegen im Hauptstadtstudio in Berlin, und er setzt auf langfristige Strategien.
Hoffentlich ist jetzt erstmal Schluss mit den unsäglichen Diskussionen der vergangenen Tage. Da überboten sich Vertreter der Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD angesichts der gestiegenen Spritpreise regelrecht mit Vorschlägen für kurzfristige Entlastungen. Als ob die Politik in Berlin den weltweiten Anstieg der Öl- und Gaspreise ausgleichen könnte. Nicht nur, dass hier Erwartungen geweckt wurden, die die Politik nicht erfüllen kann. Der Streit der vergangenen Tage hat abgelenkt von der eigentlich entscheidenden Frage, wie geht es weiter mit der deutschen Wirtschaft? Höhere Spritpreise mögen nerven, für die meisten Menschen ist aber viel wichtiger, wie sicher der Arbeitsplatz ist. In der Industrie gehen Monat für Monat zigtausende Jobs verloren. Investitionen werden gestrichen oder ins Ausland verlagert. Unternehmen bangen um Aufträge. All das hat nicht nur mit der weltpolitischen Lage zu tun, sondern mit hausgemachten Problemen, mit Bürokratie, Steuern, Arbeits- und Energiekosten. Deshalb ist es richtig, dass der Schwerpunkt der nun vorgestellten Maßnahmen auf längerfristigen Reformen liegt. Auf einer Steuerreform, einer Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, auf der Stärkung der Automobilbranche. Zugegeben, da muss noch einiges konkretisiert werden. Doch nach der langen Anlaufphase könnte die Koalition jetzt tatsächlich vom Reden ins Handeln kommen. Und hier darf sie die Erwartungen nicht enttäuschen, sondern muss Handlungsfähigkeit beweisen.
Die Meinung zu den geplanten Wirtschaftsreformen von Hans-Joachim Viehweger. Nun zum Wahlergebnis in Ungarn und den Folgen auch für die EU. Schon gleich nach der ersten Hochrechnung gestern hat Ministerpräsident Viktor Orbán seine Niederlage eingestanden. Die Tiso-Partei mit Herausforderer Peter Modyar holte nach Auszählung fast aller Stimmen 138 von 199 Sitzen im neuen Parlament. Damit verfügt sie künftig sogar über eine Zweidrittelmehrheit, die auch nötig ist, um politisch besetzte Behörden umzubesetzen und den Machtapparat von Ministerpräsident Orbán neu zu strukturieren. Ab dem 13. April wird Ungarn ein demokratischer Staat sein, in dem die Rechtsstaatlichkeit das Sagen hat, so Modyar wörtlich. Wie sieht also heute das neue Ungarn aus? Dazu Oliver Schorsch, unser Korrespondent in Budapest.
Es gibt kein Fidesz mehr. Das ist ein typischer Sprechchor, den man seit gestern Abend in Budapest hören kann. Die Begeisterung ist immer noch groß. Viktor Orbán ist nach 16 Jahren durchgehend an der Macht abgewählt. Ich habe mein ganzes Leben unter der Regierung Orbán verbracht. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wieder Hoffnung zu spüren.
Ich freue mich über den Sieg von Peter Modjas Tisza-Partei. Ob deren Zweidrittelmehrheit am Ende auch ein Grund zur Freude sein wird, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich bin aber sehr gespannt, was die nächsten 4 Jahre bringen werden. Ich bin schon glücklich, wenn wir eine moralischere Regierung bekommen. Eine, die weniger klaut und weniger lügt. Am Nachmittag hat der Wahlsieger Peter Modja bei einer Pressekonferenz seine Vorstellungen von einem neuen Ungarn erläutert. Zunächst stellte er fest, dass Ungarn von der Orbán-Regierung 16 Jahre lang heruntergewirtschaftet worden sei. Ungarn ist in vielerlei Hinsicht in Schwierigkeiten. Es wurde ausgebeutet, ausgenommen, verraten, verschuldet und ruiniert. Unser Land wurde von einer organisierten kriminellen Gruppe geführt. In der waren politische Kriminelle und Kriminelle aus der Wirtschaft und dazu auch Vertreter aus der Medienelite. Und die haben Ungarn zum ärmsten und korruptesten Land in der Europäischen Union gemacht. Modja forderte eine ganze Reihe von Rücktritten, unter anderem des Staatspräsidenten Tamás Sulyok, den Modja als Orbáns Erfüllungsgehilfen sieht. Außerdem brauche es neue unabhängige Leute und keine, Zitat, Marionetten an der Spitze des Verfassungsgerichts, der Generalstaatsanwaltschaft, des Rechnungshofs, der Wettbewerbs- und der Medienbehörde, so Modja. Als erstes werden wir Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung verabschieden und den Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft in die Wege leiten. Wir werden das Nationale Amt für Vermögensrückgewinnung und Schutz einrichten. Wir werden das Grundgesetz ändern und darin festschreiben, dass in Ungarn künftig niemand länger als 2 Amtszeiten als Regierungschef amtieren darf. Das bedeutet 8 Jahre. Wir werden grundsätzlich alles tun, um die Rechtsstaatlichkeit, die pluralistische Demokratie und das System der Gewaltenteilung wiederherzustellen. Denn dazu haben uns die ungarischen Bürger beauftragt.
Tag 1 nach der Wahl, der Abwahl in Ungarn, soweit Oliver Schosch. Der Wahlausgang wird ja auch in den restlichen Euro-Ländern erleichtert aufgenommen. Man verspricht sich jetzt also wieder mehr Einigkeit. Doch es gibt durchaus auch Kritik, denn Orbán galt zum Beispiel als Vertrauter von Wladimir Putin. Einige seiner Blockaden spielten dem Kreml-Chef direkt in die Hände. Zum Beispiel, dass die Ukraine kein großes Kreditpaket erhalten hat bisher, obwohl es bereits zugesagt ist. Außerdem war zuletzt ein Handelspaket verabschiedet worden zwischen den beiden Ländern für engere Zusammenarbeit, das klar europäische Sanktionen umgehen sollte. Wie also sieht man diesen Wahlausgang in Moskau? Dazu Björn Blaschke.
Der Kreml gibt sich nach außen rechtsstaatlich. Immer. Auch wenn es um das Wahlergebnis in Ungarn geht. Dmitri Peskow, der Sprecher des Kreml und damit auch des Hausherrn Wladimir Putin, äußerte sich beim staatlichen Sender Rossija 24. Die Ungarn haben ihre Wahl getroffen. Wir respektieren diese Wahl. Klar ist, dass Viktor Orbán, ein jahrelanger Verbündeter des Kreml, abgewählt wurde. Damit bricht zunächst einmal jemand weg, der grundsätzlich im Verdacht stand, dem Kreml als U-Boot in der EU gedient zu haben. Orbáns Kabinett soll die Führung in Moskau unter anderem über EU-Sitzungen auf höchster Ebene informiert haben. Im Tausch gegen billige Öllieferungen. Wie die Politik des neuen ungarischen Regierungschefs, der als EU- und NATO-treu gilt, mit der russischen Führung umgehen wird, muss sich erst zeigen. Kreml-Sprecher Peskow gibt sich in dieser Frage neutral abwartend. Was wird die neue Führung Ungarns tun? Nun, wir müssen wahrscheinlich Geduld haben und abwarten, was passieren wird. Ich wiederhole noch einmal, wir sind an dem Aufbau guter Beziehungen zu Ungarn interessiert, genauso wie zu allen europäischen Ländern. Denn die Führung in Moskau gibt sich ja generell nicht nur als rechtsstaatlich, sondern auch als friedfertige Kraft, die am liebsten alle Probleme auf diplomatischem Wege lösen wolle. Nur im äußersten Falle, so der Kreml, sei Russland eben auch dazu bereit, statt Worte Waffen einzusetzen. Bei Ungarn hofft der Kreml offenbar darauf, dass der Durst nach billigen Energiequellen stärker ist als der Hunger auf Aussöhnung mit der EU. Oder anders, dass auch der neu gewählte Regierungschef weiterhin im Ölgeschäft mit Russland bleiben will. Wir erwarten, dass wir unsere sehr pragmatischen Kontakte mit der neuen Führung Ungarns fortsetzen werden. Wir haben Erklärungen gehört, insbesondere über die Bereitschaft zum Dialog. Natürlich wird das sowohl für Moskau als auch für Budapest nützlich sein. Nicht nur, dass Viktor Orbán für billige russische Energielieferungen mit dem Kreml paktierte, nein, seine Regierung blockierte auch regelmäßig Hilfsgelder für Kiew sowie Sanktionen gegen Russland und verzögerte so EU-Unterstützung. Zuletzt im Dezember vergangenen Jahres. Zunächst hatte Orbán im Europäischen Rat einem Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine zugestimmt. Doch dann verhinderte er die Auszahlung und stellte damit die Funktionsfähigkeit der EU in Frage. Das könnte sich unter Orbáns gewähltem Nachfolger nun ändern. Zum Leidwesen Russlands. Könnte? Vorsichtshalber schickte der Kreml Peter Magyar jedenfalls keine Glückwünsche zur Wahl. Wie Sprecher Peskow sagte, wir senden keine Glückwünsche an unfreundliche Länder und Ungarn ist ein unfreundliches Land. Es unterstützt Sanktionen gegen uns.
Soweit Björn Blaschke zur Meinung in Moskau und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Ist Ungarn jetzt wieder EU-freundlich? Zuletzt haben wir ja vor allem über viele Probleme gesprochen, die Ungarn der EU macht. Ist das jetzt alles vom Tisch? Helga Schmidt aus Brüssel kommentiert und schaut dazu über die EU hinaus.
Es kommt nicht oft vor, dass ein amerikanischer Präsident seinen Kommentar abgibt zur Wahl in einem fernen Land in Europa. Keine Sorge, jetzt kommt nicht wieder Donald Trump, sondern Barack Obama. Der Ex-Präsident hat die Wahl in Ungarn gestern als einen Sieg der Demokratie beschrieben. Wichtig nicht nur in Europa, sagt Obama, sondern für die ganze Welt. Obama wollte damit sicher seinen amerikanischen Landsleuten sagen, man kann einen autoritären Herrscher auch wieder abwählen. Er ist nicht dafür alle Ewigkeit. Die Mehrheit kann der Herrschaft Grenzen setzen. Obama hat recht. Den Ungarn ist genau das gelungen. Sie haben Viktor Orbán abgewählt, der Ungarn in 16 langen Jahren an den Abgrund gewirtschaftet hat. In Brüssel sind jetzt alle erleichtert. Manche sind sogar euphorisch und einige feiern ein bisschen auch sich selbst und den Sieg der europäischen Idee. Das ist übertrieben. Viel wichtiger wäre es jetzt zu fragen, wie konnte es überhaupt passieren, dass ein Land mitten in der Europäischen Union unter den Augen der sonst so strengen Institutionen zu einer Art Mafia-Staat werden konnte. Ein Staat, in dem Viktor Orbán als Boss Milliarden aus den EU-Töpfen direkt in die Taschen seiner Freunde und Verwandten wirtschaften konnte. Dass Orbán sich so lange an der Macht hielt, dafür trägt die Europäische Union eine gehörige Portion Mitverantwortung. Die Milliarden wurden nämlich immer noch in Orbáns Staatshaushalt überwiesen, als seine Veruntreuung längst nachgewiesen war. Im Europaparlament haben vor allem die deutschen CDU-CSU-Abgeordneten ihn hofiert und im wärmenden Nest der Parteienfamilie EVP regelmäßig aufgewertet. Selbst als die innerparteiliche Kritik laut und lauter wurde, hat EVP-Chef Manfred Weber sich viel zu lange gegen den Ausschluss des Ungarn aus der Fraktion gesperrt. Es stimmt ja, Orbán war ein verschlagener Typ. Er hat die Partner ständig erpresst. Aber die Europäische Union hat sich auch erpressen lassen. Immer wieder bekam Orbán in langen Gipfelnächten genau den Kompromiss serviert, den er haben wollte. Sehr oft von Angela Merkel in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin. Die Wende brachte dann erst ein Gesetz, das hartnäckige Europaabgeordnete erkämpften 2021 mit dem Rechtsstaatsmechanismus. Seitdem können Länder bestraft werden, die die EU-Grundrechte verletzen. Und die Strafen tun weh. Im Fall von Ungarn sind inzwischen fast 20 Milliarden Euro eingefroren. Geld, das nicht nach Ungarn überwiesen wurde. Dieses Geld ist jetzt das wichtigste Druckmittel, das die Europäische Union hat. Sie sollte es nicht aus der Hand geben und erst dann überweisen, wenn der Wahlsieger Peter Magyar ernst macht mit seinen Versprechungen. Wenn er die Reformen für eine unabhängige Justiz und freie Medien wirklich auf den Weg bringt. Bei aller Freude über seinen Erfolg, den man gar nicht groß genug einschätzen kann, Vorschusslorbeeren muss es jetzt nicht aus Brüssel geben, sondern die Bereitschaft, denselben Fehler nicht noch einmal zu machen.
Die Meinung von unserer Korrespondentin Helga Schmidt. Und auch in diesen Themen des Tages haben wir ja die Straße von Hormuz schon erwähnt. Daher rühren ja auch einige Probleme der Bundesregierung. Wie also entwickelt sich die Lage vor Ort? Nach den direkten Gesprächen zwischen den USA und Iran am Sonnabend in Pakistan hat es keine Entspannung gegeben. Stattdessen wollte auch US-Präsident Trump die Straße jetzt blockieren lassen, nach dem Motto, entweder fahren alle durch oder gar keiner mehr. Uwe Lüb berichtet.
Das neue Ultimatum von US-Präsident Trump zur Straße von Hormuz ist um 16 Uhr deutscher Zeit abgelaufen. Über eine möglicherweise neue militärische Eskalation gibt es aber noch keine Berichte. Trump hatte nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran am Wochenende in Pakistan die Blockade iranischer Häfen angedroht. Sowohl Schiffe, die iranische Häfen ansteuerten, als auch Schiffe, die sie verließen, würden gestoppt. Damit wäre die Ausfuhr vor allem iranischen Öls über den Seeweg nicht länger möglich. Der Iran ist auf die Einnahmen aus dem Ölgeschäft angewiesen. Das Regime in Teheran hat auf die US-Drohung mit einer Gegendrohung reagiert. Sollten iranische Schiffe oder Schiffe mit iranischem Öl angegriffen oder iranische Häfen bedroht werden, sei kein Hafen am Persischen Golf oder am Golf von Oman mehr sicher. Die Revolutionsgarde ging noch einen Schritt weiter. Sollten sich US-Militärschiffe der Meerenge von Hormuz annähern, werde schon das als Verletzung der Waffenruhe gewertet. Die von den USA und der iranischen Führung verabredete Waffenruhe soll bis Mitte kommender Woche gelten.
Und das waren die Themen des Tages für Montag, den 13. April.